Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wenn wir das Buch Genesis lesen, 30. Kapitel, da heißt es: Als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob: Verschaff mir Söhne, wenn nicht, sterbe ich. Soweit dieser Auszug aus dem Buch Genesis und die Worte der verzweifelten Rahel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Moment lang mal nachdenken über die Ehepaare in Ihrem Umfeld, die Sie so kennen, da fällt Ihnen sicher mindestens ein Paar ein, das vielleicht keine Kinder hat. Vielleicht sind Sie ja auch selbst betroffen als Ehepaar. Die Gründe für die Kinderlosigkeit, die sind vielfältig. Die einen, die waren schon zu alt für Kinder, als sie geheiratet haben. Sie haben sich einfach spät gefunden. Andere, die jung genug sind, die haben sich ganz bewusst gegen Kinder entschieden. Viele Paare aber, und das sind nicht wenige, die sind ganz ungewollt kinderlos. Schätzungsweise 2 Millionen Paare sind das in Deutschland. Und nicht wenige dieser ungewollt kinderlosen Paare, ja, die sind gläubige Menschen und die fragen sich deswegen womöglich, ja, haben wir denn nicht bei unserer kirchlichen Trauung auf die Frage, seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Auf diese Frage, da haben wir doch laut und deutlich mit Ja geantwortet. Das heißt, dem seelischen Schmerz, den man ohnehin durch die Kinderlosigkeit hat, wird dadurch ja noch ein geistlich-spiritueller, ich nenne es mal so, Glaubensschmerz hinzugefügt. Oft bleibt die Kinderlosigkeit auch nach vielen medizinischen Untersuchungen im Verborgenen. Es geht halt nicht. Warum, weiß keiner. Aber andere Paare, die kennen den Grund ihrer Kinderlosigkeit ganz genau. Hinter manchmal zungenbrecherischen Diagnosen, zum Beispiel Oligoasteno-Tetrazoospermie-Syndrom, steht trotzdem ganz einfach nur ein Wort: Unfruchtbarkeit. Der sogenannte Vater des Retortenbabys hat den Medizin-Nobelpreis erhalten für seine Entwicklung der sogenannten In-vitro-Fertilisation. Das war in den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Mehr als 30 Jahre später ist für viele kinderlose Paare die künstliche Befruchtung gar nicht mal mehr so eine exotische Alternative, sondern ein gangbarer Weg, doch noch zu leiblichen eigenen Kindern zu kommen. Andere Paare hingegen, die entscheiden sich dafür, ein Kind anzunehmen, es zu adoptieren. Eines aber ist ganz klar: Jedes Ehepaar, das erfährt, dass ihm der Kinderwunsch auf natürlichem Wege versagt zu sein scheint, leidet sehr darunter. Kinderlosigkeit kann ein tiefer innerer Schmerz sein, eine ständige bohrende Frage an den Schöpfer. Ein Frage- und ein Hoffnungszeichen, das hinter jedem ehelichen Verkehr steht: Hat's diesmal geklappt? Genauso gut kann sie aber auch eine große Chance sein für eine Glaubensvertiefung, für ein Nachdenken über das Selbstverständnis als Ehepaar oder auch ganz einfach die Gelegenheit zur Frage schlechthin an den Schöpfer: Was willst du, Herr, von mir? So auch der Titel unserer heutigen Sendung: Kinderlosigkeit, was willst du, Herr, von mir? Zugeschaltet aus Leutkirch im Allgäu ist uns Pater Hubertus Freiberg. Hallo, grüß Gott, herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Pater Hubertus. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Miller, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, mit Ihnen wieder diese Sendung gestalten zu können.
Ich darf Sie unseren Hörern und Hörern, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Sie sind Hausgeistlicher im Haus Regina Pazis in Leutkirch, geistlicher Beirat der Immaculata-Schwestern im Kloster Brandenburg an der Iller und stellvertretender Dekan des Dekanats Allgäu-Oberschwaben. Soweit alles richtig, Pater Hubertus?
Ja.
Okay. Sie sind bei Radio Horeb recht häufig auf Sendung. Dann steigen wir einfach gleich ein, Pater Hubertus. Der Titel der Sendung: Was willst du, Herr, von mir? Das ist ja eigentlich ja eine ziemliche Kernfrage, die sich jeder von uns früher oder später, der glaubt, mal stellt, oder?
Ja, ich denke, wir beten fröhlich jeden Tag das Vaterunser, indem wir sagen: Dein Wille geschehe. Aber ich frage mich manchmal, wann fragen wir dann am Tag: Herr, was willst du, dass ich tue? Und so ist sicherlich für jeden getauften Christen diese Frage: Wie gestalte ich mein Leben? Nach welchen Vorstellungen gestalte ich mein Leben? Gestalte ich es, wie es gerade üblich ist, wie ich es von meinen Eltern überkommen habe? Oder gestalte ich es, weil ich frage: Herr, wie möchtest du, dass ich lebe? Was ist dein Ziel mit mir? Was ist dein Weg mit mir? Und da glaube ich, dass viele Menschen im Alltag da ein bisschen den Willen Gottes hintanstellen und ihre eigenen Vorstellungen haben, wie wird mein Leben aussehen, was sind deine Pläne? Und wenn wir Menschen fragen, was sind deine Pläne, dann ist es oft die Ehe, die Familie, einen guten Beruf, viel Erfolg. Aber wenige werden sagen, mein Plan ist eigentlich, ein gottgefälliges Leben zu führen und in den Himmel zu kommen, so wie es zum Beispiel die kleine Therese gesagt hat. Also da entdecken wir, dass wir sehr häufig unser eigenes Leben planen, vielleicht einen Masterplan sogar haben. Ich höre, dass jetzt schon Eltern ihre Kinder im Kindergarten planen, welches Gymnasium sie besuchen sollen und was sie dann studieren sollen. Also da sehen wir, wir planen sehr stark und haben unsere Erwartungen und Forschungen an das Leben. Beten im Vaterunser, aber dein Wille geschehe, aber fragen oft nicht danach. Und es gilt, glaube ich, dass wir im Alltag einüben, Herr, was möchtest du, dass ich tue für heute und auch für weitere Zeit? Und das gilt es, glaube ich, wirklich einzuüben, auch in diesen schmerzvollen, und dann merken wir es erst recht, in diesen schmerzvollen Erlebnissen von kinderlosen Ehepaaren oder auch für enkelkinderlose Großeltern, sage ich jetzt einmal, diese schmerzliche Situation, wie kann das passieren, dass wir keine Kinder oder keine Enkel haben und was haben wir falsch gemacht oder was bin ich nicht würdig oder all diese notvollen Dinge, die Menschen dann umtreiben. Aber zuerst nochmal, Herr, was willst du, dass ich mache? Auch wirklich das im alltäglichen Leben einzuüben, damit wir verstehen lernen, dass Gott es gut mit uns meint. Wenn wir ja diesen Mangel erleben, keine Kinder zu haben, dann denken wir ja, wir sind von Gott vergessen oder bestraft oder in vielfältiger Weise negativ von ihm bedacht. Wenn wir aber einüben, dass eigentlich hinter allem, was wir erleben, auch die Möglichkeit steckt, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann und Gott für uns das Gute will, dann üben wir, glaube ich, auch ein, und das kann man schon mit Kindesbeinen an, einzuüben, zu vertrauen, Gott geht mit mir einen guten Weg und es gilt, dass ich entdecke, was da geschieht. Also ich habe zum Beispiel gestern eine kleine Geschichte, erzähle ich noch am Anfang, in einem Gespräch erlebt von einer Mutter, die erzählte, ihre in der Pubertät steckende Tochter, die abstehende Ohren hat, wurde in der Schule häufig gehänselt, ob diese Ohren. Und es war eigentlich immer wieder diese Frage, was machen wir mit diesem armen Kind? Und die Eltern haben angeboten, dass dieses Kind sich doch überlegen möge, ob man nicht die Ohren anlegt, medizinisch. Und das Kind hat mehrere Tage überlegt und dann wäre sie eines Abends zu den Eltern gekommen und hat gesagt, also ich habe es mir jetzt überlegt, ich glaube, wenn der liebe Gott mich so geschaffen hat, dann wollte er das auch so und dann wird es auch gut sein. Und von diesem Tag an hat dieses Kind auch einen großen Selbstbewusstsein wieder gehabt, hat sich auch wieder einen Pferdeschwanz gemacht, so dass man die Ohren wirklich sehen konnte und es war kein Problem mehr für sie. Der Herr, der hat's gemacht, also wird es auch gut sein, auch wenn ich es jetzt im Moment noch nicht als positiv erlebt habe.
Jetzt habe ich ja eingangs einen Satz aus den Eheschließungsformen im katholischen Trauungsritus vorgelesen. Seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will? Und da antworten beide ja mit Ja. Und wo sind sie jetzt, die Kinder, die Gott uns schenken will, fragt sich jetzt ja dann auch das gläubige Paar.
Ja. Also es ist sicherlich das Kind das vorzüglichste Geschenk der Ehe, wie es im Katechismus der Kirche auch benannt wird. Aber es ist eben ein Geschenk und nicht etwas Geschuldetes. Das bedeutet, dass nicht ein Automatismus ist, ich heirate und zack sind Kinder da und das gehört zu mir oder zu unserer Ehe, so wie wir es uns geplant haben, zuerst mal das Haus, dann der Erfolg und dann das Kind, sondern es ist in der Tat ein uns anvertrautes Gut, Kinder zu haben. Und ich kann vielleicht einen kleinen Abschnitt aus dem Katechismus vorlesen. Da heißt es, das Kind ist nicht etwas Geschuldetes, sondern ein Geschenk. Das vorzüglichste Geschenk der Ehe ist also eine menschliche Person. Und jetzt kommt es nochmal, was ich darauf sagen wollte. Das Kind darf nicht als Eigentum angesehen werden, so als könnte man ein Recht auf das Kind beanspruchen. In diesem Bereich besitzt einzig das Kind eigentliche Rechte. Das Recht, die Frucht des spezifischen Aktes der ehelichen Hingabe seiner Eltern zu sein und das Recht, vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an als Person geachtet zu werden. Also man könnte sagen, der Katechismus lehrt uns, dass das Recht beim Kind ist, sage ich mal, angenommen zu werden, aber nicht das Recht des Ehepaares ist, ein Kind zu bekommen.
Das ist ja eigentlich das Recht, ja noch nicht mal des ungeborenen Lebens, sondern des noch nicht mal gezeugten Lebens. Verstehe ich da den Katechismus richtig?
Ja, also wir sagen ja, dass mit der Zeugung und der Verschmelzung von Samen und Eizelle die Person entsteht und der Mensch ein Liebesgedanke Gottes ist und somit jeder Mensch, der so gezeugt ist im ehelichen Akt, dass der von Gott gewollt ist und wir somit sagen können, es gibt eigentlich keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht von Gott gewollt ist, aber es ist in der Tat nicht etwas Machbares. Und wir sagen ja manchmal schon im Sprachgebrauch, die machen ein Kind, was insofern schrecklich ist, wenn man dann tatsächlich meint, wir Eltern gestalten jetzt etwas. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eben auch sehr eindrücklich, wie die Kirche beschreibt, dass die Eltern an der Liebe des Schöpfers mitwirken, dass also der Geschlechtsakt der Eltern ein Mitwirken der Liebe des Schöpfers und Erlösers Jesu Christi ist, also auch da hineingenommen sein in den Schöpferakt. Und gleichzeitig zu erleben, ich darf in diesen Schöpferakt hineingenommen sein, aber die Frucht, die da herauskommen soll, die ich erwarte, die kommt nicht automatisch jetzt mir zu.
Jetzt sagen ja, denke ich mal, also machen wir mal das Fass künstliche Befruchtung kurz auf. Jetzt sagen ja sicher auch viele gläubige Eltern, die eben den unerfüllten Kinderwunsch haben, ja, dann wollen wir eben diesen Schöpfungsakt sozusagen erweitern, nehmen quasi eine Hilfe hinzu, eben jetzt einen Reproduktionsmediziner, der uns eben ja auf medizinischem Wege den Kinderwunsch erfüllt, Beispiel eben jetzt durch In-vitro-Fertilisation. Was sagt denn da die Kirche dazu?
Also die Kirche...
Ist doch auch ein Schöpfungsakt.
Das ist auch ein Schöpfungsakt, aber da sagt die Kirche, dass dieser Schöpfungsakt zum einen das Recht des Kindes verletzt, von seinem Vater und Mutter so im ehelichen Akt gezeugt zu sein, aus dieser Schöpferkraft heraus. Und die Kirche lehnt in der Tat völlig ab die künstliche Befruchtung, weil dadurch immer ja überzählige Embryonen entstehen, die dann getötet werden. Wir haben es ja jetzt auch in der Diskussion, was macht man mit den Embryonen, die gezüchtet sind, sage ich jetzt mal. Und da merken wir, dass da eben immer wieder Embryonen auch getötet werden. Und
also nur am Rande, es gibt kein Verfahren der künstlichen Befruchtung, bei dem nicht Embryonen übrig bleiben. Es werden immer mehrere Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Und wenn jetzt mehrere angehen, werden eben die sogenannten überzähligen, ja, sie werden einfach schlicht und ergreifend ausgesucht, selektiert und ja, dann abgetrieben.
Genau, oder eben auch schon vor dem Einpflanzen, was jetzt ja die Überlegungen sind, eben auch und vor dem Einpflanzen schon untersucht und
das ist das Thema der sogenannten PID, Präimplantationsdiagnostik, ja. Was ja eigentlich keine Diagnose ist, sondern Selektion.
Ja. Also da sagt die Kirche absolut nein, weil es immer der Würde des Menschen und dadurch auch Tötung eines Menschen in Kauf nimmt oder voraussetzt und deswegen kann kein Leben dadurch entstehen.
In der Heiligen Schrift, da wird ja von einigen prominenten Paaren berichtet, die zunächst ungewollt kinderlos gewesen sind. Ich darf da mal ein paar rausgreifen. Es fängt gleich an mit Abraham und Sarah, die ja im wirklich biblischen und sehr, sehr hohen Alter den Isaak bekommen haben. Deren Sohn Isaak und seine Frau Rebekka haben dann ja Jakob gezeugt und die waren auch erst ungewollt kinderlos. Dann geht's gleich in einer Linie weiter mit Jakob und Rahel, die erst keine Kinder bekommen konnten. Dann gibt es noch die Mutter Samsons, der ja das Volk Israel von den Philistern befreit hat, also wirklich eine Befreierpersönlichkeit. Die Mutter Samuels, der immerhin König David gesalbt hat als Prophet. Ja, und dann schließlich ja mit Beginn des Neuen Testamentes Zacharias und Elisabeth, deren Kind Johannes der Täufer war. Jetzt, das sind ja, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, Pater Hubertus, Sie haben den Begriff verwendet, naja, die waren ja quasi partiell kinderlos, deren Kinderwunsch ist ja dann letztlich doch erfüllt worden. Aber wieso oder wie können einem diese Paare, diese Vorbilder in der Bibel einem kinderlosen Paar dennoch Hoffnung geben?
Ja, also ich denke, dass die Verzweiflung, die diese Paare hatten, ja in der Heiligen Schrift auch sehr gut beschrieben sind. Und Sie haben sie ja vorher auch schon kurz erwähnt. Und diese Not, auch die Beobachtung der anderen Menschen, wie ist die, was ist das für eine Strafe? All solche Sachen werden ja in der Heiligen Schrift auch beschrieben. Und doch gibt es immer wieder dieses Vertrauen, dass Gottes zum Guten führt. Und ich glaube, dass diese Bereitschaft, Herr, ich weiß zwar nicht, was du damit mit mir vorhast, aber es wird recht sein, das begleitet doch diese Paare in gewisser Weise. Von allen wird berichtet, dass sie gottesfürchtig waren und somit eigentlich gottgemäß gelebt haben. Und wir sehen, dass Gott ganz deutlich zeigt, Kinder sind nicht einfach machbar, mein Produkt. Ich bin der Entscheider. Jetzt können wir nachher nochmal was dazu sagen, was auch der Papst oder die Päpste dazu gesagt haben. Ich bin nicht der Entscheider jetzt im konkreten Sinne, ich will dieses Kind, sondern ich bin jemand, der empfängt. Und wir sagten früher auch stärker, die Frau ist in guter Hoffnung. Also diese Hoffnung zu erwarten, ich erwarte etwas, ein Kind, dürfen wir also sagen, Herr, schenk du uns dieses Kind, schenk du uns diese Krone der Ehe, wie es auch manchmal benannt wird, dass wir wirklich auch diesem Kind Leben schenken können, es begleiten können, es in diese Welt hineinführen können.
Aber jetzt in Ihren Worten steckt ja eigentlich auch schon, sage ich jetzt mal so, eine versteckte Kränkung drin, wenn jetzt das Kind die Krone der Ehe ist oder, wie es vorhin im Katechismus zitiert war, das vorzüglichste Geschenk. Ja, und das Paar, das keine Kinder trotz allen Vertrauens bekommt, ja, früher in der Bibel steht ja auch drin, dass es eine Schande war. Ja, also ich meine, es gibt ja die, ich weiß jetzt nicht, welche biblische Frau das war, die eben auch richtig mit Gott im Tempel schimpft und sagt, ja, die Leute verspotten mich ob meiner Kinderlosigkeit, ja. Ich meine, da kann das ja auch als ja eine Minderung angesehen werden, wenn ich jetzt trotz allem, trotz meines Gottvertrauens kinderlos bleibe. Was willst du, Herr, von mir?
Ja, das ist diese immense Enttäuschung, die aber nicht nur biblisch ist, sondern bis in unsere Tage heute ja geht,
ja.
Dass auf der einen Seite es fast schick ist, modern Karriere zu machen, Single zu sein und sein Leben zu meistern, aber in den meisten Fällen doch auch in familiär oder so diese Not so groß ist, dass entweder Ehen auch zerbrechen daran oder eben auch Familien, die vermeintlichen Großeltern, sage ich jetzt mal, fragen, wann ist es denn soweit, wann können wir denn mal hoffen und da auch diese Enttäuschung.
Also die Umgebung nährt sozusagen diese Enttäuschung auch noch zusätzlich durch hoffnungsvolles Nachfragen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, also da erlebt man sich oder auch Bemerkungen anderer. Da wird sicher dieser Stachel des Schmerzes immer wieder hineingenommen. Und ich denke, dass diesen Schmerz, diese Trauer, dieses Alleinsein fast, könnte man sagen, wenn natürlich erstmal wirklich gut betrachtet werden will und angenommen sein will. Und die Menschen, die in dieser Erfahrung sind, natürlich sehr leiden. Ich kenne aber auch eine ganze Reihe von Singles, die eigentlich sich nach Ehe und nach Kindern sehnen und auch beides ihnen versagt ist. Und auch da wäre die Frage, was ist ein gelungenes Leben auch so? als letztes können wir vielleicht noch auch gleich in diesen Zusammenhang nehmen, es gibt ja eben diejenigen, die auf Kinder verzichten, um des Himmelreiches willen. Und da auch zu sehen, kann da auch das Leben gelingen? Oder was geschieht da, dass man um des Himmelreiches willen eben ehelos bleibt?
Die Frage gebe ich sofort weiter an Sie, Pater Hubertus. Sie verzichten, Sie haben ja durch Ihr Priestersein verzichten Sie auf Kinder, die Sie wahrscheinlich doch auch gerne gehabt hätten.
Das ist in der Tat so. Ich kenne manche Mitbrüder, die gesagt haben, also Ehe, das ist schon schmerzlich, dass ich darauf verzichte. Noch schmerzlicher ist es für mich, auf Kinder zu verzichten. Ich glaube, auch je älter man wird, desto stärker kommt es zum Tragen. Ich erlebe aber, und dass ich auch viele Menschen mir anvertraut sind, denen ich Vaterschaft leben kann in gewisser Weise. Also auch dieser Titel Pater stammt ja an sich aus dem Ordensleben und bedeutet ja auf dem lateinischen Vater. Also der Priester will ja auch Vaterschaft leben, geistliches Leben zeugen, seine Sexualkraft, seine Zeugungskraft in die Kirche hinein schenken. Also da geistliches Leben wirken. Und ich denke, dass wir dadurch, dass dieses Zeugnis, dass wir keine Familie und keine Kinder um des Himmelreiches willen haben, ist, glaube ich, auch für viele, ich denke auch gerade in vielen Fällen an Behinderte oder an Menschen, die sonst keine Kinder haben können, auch ein Zeichen. Da gibt es also jemand, der auch keine Kinder hat und von sich behauptet, dass er trotzdem ein erfülltes Leben hat. Und da denke ich, dass wir erkennen können, dass eben wirklich unsere Berufung nicht alleine darin besteht, uns fortzupflanzen, ein Kind zu haben und deswegen darauf stolz sein zu können, sondern eigentlich in der Tat mein Kind das ist, zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und wenn ich das tue, dann tue ich auch Frucht bringen in diese Welt hinein.
Jetzt ist doch so, Sie haben sich das vorher überlegen können, Pater Hubertus. Ja, Sie sind sozusagen gewollt kinderlos, jetzt um mal in diesem Kontext so zu bleiben, aus einem bestimmten und einem guten Grund. Ja. Aber jetzt das Paar, das eben, sich das anders überlegt hat, wie Sie haben vorhin gesagt, na klar, wir haben vorher Pläne geschmiedet, ja, Häusle bauen, Kinder bekommen und jetzt wird es nichts. Wie kann jetzt so ein Paar dennoch Frucht bringen? Ich habe mir vorhin, als ich diese biblischen Gestalten genannt habe, Abraham, Sarah, Isaac und Rebekka, da kam mir beim Lesen der Gedanke, ja, was haben die eigentlich vorher gemacht? Der Abraham und die Sarah, die waren ja nicht nur 10 Jahre, 20 Jahre kinderlos, die waren ja schon, glaube ich, in den 80ern, die waren also richtig lange kinderlos und haben schon wirklich ein richtig langes Eheleben hinter sich gehabt. Und ich meine, als ja die drei Engel zu Abraham und Sarah kommen und sagen, nächstes Jahr wirst du ein Kind auf deinem Schoß haben, da lacht ja die Sarah schallend. Ja? Kann man ja auch irgendwo verstehen. Die sagt ja, das Problem ist hier schon ein paar zig Jahre und jetzt kommst du daher und naja. Also was haben die wohl vorher gemacht? Also eben dieses Stichwort erfüllte Ehe trotz Kinderlosigkeit.
Ja, und da denke ich, muss man eigentlich sagen, ich sage nochmal aus meiner Praxis heraus, erlebe ich nicht wenige Mütter zum Beispiel, dass für die sehr schmerzlich ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und sie plötzlich dastehen und sich fragen, bin ich noch was wert? Und dort, wo oftmals ganz gut meinende Mütter ihren Wert darin definieren, für ihre Kinder da zu sein und nicht einen Eigenwert für sich selber nehmen oder postulieren, da erlebe ich einen großen Schmerz und eine große Sinnkrise, was ist jetzt eigentlich mein Wert noch? Und so gibt es umgekehrt natürlich auch viele Frauen und Männer, die sagen, ja, wenn ich kinderlos bin, bin ich wertlos. Aber wir müssen uns fragen, wie gestalte ich auch meine Beziehung, dass nicht die Kinder das Wichtigste in unserer Beziehung sind, sondern eigentlich unsere Zweierbeziehung, weil das der erste Schritt ist ja nicht, dass wir zusammenkommen, um Kinder zu zeugen, sondern der erste Schritt ist ja, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein. Und ich glaube, dass das oftmals auch in vielen Ehen fast hintankommt, sobald Kinder da sind, dass dieses Wir zwei und dann die Kinder häufig verändert wird, indem zuerst die Kinder, dann lange nichts, dann der andere und ganz zum Schluss man selbst und irgendwann kommt dann auch Gott. Sondern ich glaube, nach wie vor muss es so sein, dass in einer Ehe an erster Stelle natürlich auf dem würdigsten Platz Gott steht und dann aber wirklich diese Zweierbeziehung und jeder sich selbst und dann eigentlich erst die Kinder. Das bedeutet, Sie gefragt haben, was haben die eigentlich gemacht? Die haben also, und das denke ich, das ist ein wichtiger Aspekt, ihre Liebesbeziehung gepflegt und haben dann auch, sage ich mal, für ihr Hauswesen oder für ihre Knechte, wie das auch in der Bibel beschrieben wird, oder für andere Menschen, waren sie da und haben dann ihre gemeinsame Liebe auf andere hin ausgeströmt. Das Interessante ist ja, in der Aufzählung der Sakramente im Katechismus wird ja die Ehe mit dem priesterlichen Dienst zusammen unter der Überschrift Dienst an der Gemeinschaft verstanden. Das heißt, die Kirche sieht auch die Ehe nicht als eine Privatveranstaltung von zwei sich Liebenden, sondern diese Ehe ist eigentlich dieses Abbilden der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und das dürfen die Eheleute jetzt hinein in die Kirche, in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft wirken. Also der Auftrag des Ehepaares ist nicht in erster Linie, oder das Sakrament ist nicht in erster Linie Kinder, sondern in erster Linie die Vergegenwärtigung der Liebe Gottes in die Welt hinein. Und das ist eine große Aufgabe, wo man tüchtig dran arbeiten muss, weil das ist nicht so einfach.
Also kann man sich schon vorstellen, dass, ja, wenn ich jetzt nochmal zu Abraham und Sarah zurückkomme, es steht ja nichts in der Schrift, dass die in getrennten Zelten lebten, weil sie sich eben auseinandergelebt haben, sondern sie haben ja immer noch gemeinsamen Haushalt gehabt und hatten ja sozusagen ihren Stamm, sozusagen, in dem sie lebten, also wo sie eben den Dienst an der Gemeinschaft taten.
Ja. Ich meine, ich glaube, dass, also ich denke, wir dürfen diesen Schmerz, den es ist, gar nicht kleinreden oder verdunkeln oder sonst irgendwie, sondern das ist ein Schmerz. Aber aus diesem Schmerz heraus zu sagen, wir bleiben nicht im Schmerz, sondern wir vertrauen, dass der Herr uns führt und auch dahin führt, dass wir Dinge tun können, die wir in anderer Weise vielleicht nicht tun können. Da sage ich jetzt mal aus dem Bauch geschossen, dass zum Beispiel ein Ehepaar Firmenkatechese betreibt oder dass ein Ehepaar Neffen und Nichten, die bei ihren Eltern es schwer haben, zum Beispiel bei sich wohnen haben. Da kann es sein, dass jemand sich in irgendwelchen Vereinen oder so engagiert oder beide sich gemeinsam engagieren, um dort einen Raum zu stiften, der Leben schafft. Es ist auch ein wichtiger Aspekt der Ehe, dass man Lebensraum stiftet.
Das müssen Sie nochmal definieren, also diesen Lebensraum, das heißt also nicht nur ja den Lebensraum Familie, sondern einen Raum stiften, wo etwas gedeihen kann, mal ganz allgemein gesprochen.
So. Ja, ich lese nochmal aus dem Katechismus,
ja, bitte.
Aus dem Paragraph 1653 etwas vor. Da heißt es, die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe besteht auch in den Früchten des sittlichen, geistigen und übernatürlichen Lebens, das die Eltern durch Erziehung ihren Kindern weitergeben. Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzieher ihrer Kinder. In diesem Sinn ist die grundlegende Aufgabe der Ehe und der Familie, die im Dienst des Lebens zu stehen. Und das können wir jetzt auch überhaupt allgemein für Ehe sagen, dass die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe aus den Früchten des sittlichen, geistigen und übernatürlichen Lebens besteht und dass sie im Dienst des Lebens stehen. Und das meinte ich mit diesem Dienst des Lebens, dass zum Beispiel jemand, ein Meister zum Beispiel, nenne ich jetzt mal ein Ausbilder, ja. Der jetzt zum Beispiel seinen Auszubildenden wie ein Vater ist, dass der ihnen hilft, auch plötzlich zu erleben, da ist jemand, der mich ernst nimmt, an dem ich mich reiben kann, aber der es auch gut mit mir meint. Oder dass jemand, eine Frau, die in leitender Position ist, mit einbringt, immer wieder dort, wo sie auch gefragt ist und wo sie ihre Möglichkeiten hat, die Art und Weise des Umganges, wie man im Betrieb das Betriebsklima stiftet. Da ist Leben, Sinn des Lebens oder lebensstiftender Raum gegeben. Wir gehen anders miteinander um als anderswo. Das kann natürlich jeder andere auch, gar keine Frage. Aber gerade sich das bewusst als Aufgabe zu machen, auch da hineinzuwirken mit meiner Fruchtbarkeit, dort, wo ich tätig bin, da glaube ich, ist ja für jemand, der eben sonst dieses Sinnen auf die Kinder ausrichtet, dann eben in der Lage, dieses Sinnen auch auf andere auszurichten, die sonst vielleicht eben nur als Kollegen oder als halt Mitarbeiter gesehen sind und nicht auch jemand, der einem wirklich anvertraut ist, für den man da sein kann.
Mir ist mal eine Frau, ein Ehepaar begegnet, die über 10 Jahre kinderlos waren, und auf die Frage hin, wie würde sie das Gefühl beschreiben, das diese Kinderlosigkeit für sie bedeutet hat? Ich habe mit der Ehefrau gesprochen. Da sagte sie, ja, das ist wie die Trauer. Also sozusagen die Trauer nicht um jemand, der da war und gegangen ist, sondern einfach um jemanden, dessen Gegenwart man sich gewünscht hätte, aber der einfach nicht da ist. Und dass dann sozusagen, nachdem sie diesem Gefühl, das vorher diffus in ihrem Magen rumort hat und ihr die Kehle zugeschnürt hat, nachdem sie dem Gefühl einen Namen geben konnte, nämlich Trauer, dann hat sich irgendwas auch entspannt und gelöst in ihr. Und sie konnte auch damit irgendwo ihren Frieden machen, mit diesem Gefühl und auch mit diesem Schmerz. Inwieweit ist es auch so als Seelsorger Ihre Erfahrung, welche Gefühle da auch hineinkommen? Ich denke da auch an Wut, Zorn auch auf Gott. Ja, ich meine, in der Bibel gibt es ja auch zahlreiche Beispiele, wo eben die Frauen im Tempel richtig schimpfen mit dem Herrn und sagen jetzt, was machst du da? Ja, ich bin ja zum Gespött der Leute geworden. Also inwieweit ist es als Seelsorger auch Ihre Erfahrung, dass man auch diesen Gefühlen einen Namen gibt und sie auch artikuliert?
Ja, also das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt und in allen Bereichen notwendig. Der heilige Ignatius nennt es auch die liebende Aufmerksamkeit, dass man diesem Gefühl, das da ist, wirklich die Aufmerksamkeit schenkt, es kommen lässt, es gleichsam wie ein Kind wiegt und es dann aber auch wieder ziehen lässt. So beschreibt er das. Und ich denke, dass es da natürlich auch groß die Gefahr ist, dass diese Wut, dieser Ärger, diese Selbstvorwürfe, also wenn man diese Wut dann oder diesen Schmerz gegen sich richtet, ist es furchtbar. Und genauso furchtbar ist es, wenn man es gegen den Partner richtet. Wenn man sagt, also wenn ich jetzt einen anderen hätte, dann wäre das, hätte ich jetzt was und der ist schuld, oder ich bin schuld und ich vermag es nicht. Und wenn man in dieser Schuldzuweisung ist, ja, du bist schuld, ich bin schuld, Gott ist schuld, dann geht man das Problem, so wie Sie es in der Tat richtig gesagt haben, gar nicht an, sondern sucht nur Schuldige und bequemt sich dann einfach in dem Vorwurf stecken zu bleiben über Dauer. Dort, wo ich aber wirklich diesen Trauerprozess mache, wo ich nach einer gewissen Zeit, wo wir auch medizinisch das, was mit moralischen und sittlichen Maßstäben möglich ist, ausprobiert haben, dann auch nach dieser Trauerphase zu sagen, jetzt ist es so und ich gebe diesen Schmerz immer wieder ans Kreuz. Es ist Teilhabe, so könnten wir auch sagen, am Kreuz Jesu. Und dieser Schmerz, den Jesus am Kreuz erlebt hat und es da hineingeben kann, auch für uns eine geistliche Fruchtbarkeit dann erwirken, sodass wir sagen, ich versuche jetzt mit dem, wie es ist, und mit dem Vertrauen, dass es der Herr nicht schlecht mit uns meint, sondern gut mit uns meint, dass ich da jetzt versuche, mein Leben einzurichten und diese Erwartungen an mich oder an meinen Partner eben übergebe und sie beim Herrn lasse und sage, Herr, es ist deine Verantwortung, wenn wir keine Kinder haben, willst du mit uns was anderes tun, lass es uns erkennen und lass das, was du willst, dann uns auch gut tun.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe. Wir sind im Gespräch mit Pater Hubertus von Freiberg, Kinderlosigkeit. Was willst du, Herr, von mir? Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe heute mit dem Thema Kinderlosigkeit. Was willst du, Herr, von mir? Wir sind im Gespräch mit Pater Hubertus von Freiberg und wir haben jetzt einen Hörer, der mit dem Auto im Raum München unterwegs ist und uns gehört hat. Ich spreche jetzt mit dem Herrn Schorra. Ich grüße Gott.
Jawohl, grüße Sie. Schorra ist mein Name und ich freue mich, dass ich jedes Mal Ihre Sendung höre, obwohl von der Religion her eine Moslem bin.
Ja.
Aber ich gerne Gottes Worte immer, egal in welcher Weise. Es geht um diese Kinderlosigkeit. Wir haben auch in unserer Bekanntschaft einen Lehrer gehabt, eine Lehrer und Lehrerin. Die beiden Jahre lang haben sie wirklich durch ihre Karriere, können sie überhaupt nicht dazu kommen, ein Kind zu wertsetzen, sagen wir so. Aber dann haben sie probiert. Leider ist es nicht zu einem Kind gekommen. Sie haben alle möglichen Untersuchungen. Sie haben künstliche, pflanzliche, ich weiß nicht, alle möglichen ärztliche Untersuchungen gemacht und leider auch wieder nicht zustande gekommen. Ich meine jetzt, was die zwei gemacht haben. Die zwei haben sie einen Kind adoptiert. Jetzt momentan dieses Ehepaar haben sie drei Kinder adoptiert. Ich denke, wenn man kinderlos ist, das ist kein Problem, nach meiner Meinung. Also vielleicht man sieht, dass Gott wollte das so, dass du eine Chance hast, dass du anderen Kind eine Chance gibst und nimmst du anderen Kind zu einer Familie her. Und das ist eine wunderbare Chance, dass man anderen Kind adoptieren kann. Oder? Was sehen Sie? Ja.
Danke, dass Sie uns auf diesen Aspekt der Adoption hinweisen. Den haben wir bislang noch gar nicht gehabt. Also ich danke Ihnen, Herr Schorreich, dass Sie sich eingebracht haben in unsere Sendung und gute Weiterfahrt im Raum München.
Jawohl.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Eine wunderbare Sendung, wie gesagt, ich höre sehr gern diese Radio.
Klasse, das freut uns sehr. Auf Wiederhören. Gehütze Gott.
Auf Wiederhören, ja.
Pater Hubertus, der Herr Schorreich hat uns Thema Adoption sozusagen den Ball zugespielt. Das haben wir eigentlich noch gar nicht so beleuchtet, dass das ja auch eine ganz große Chance ist, einfach, dass man wirklich ja, ein Kind aufnimmt, zu sich nimmt. Pater Hubertus, bitte.
Ja, also es ist sicherlich so, dass es für viele Eltern eine Möglichkeit ist, zu sagen, ich bin bereit, ein Kind aufzunehmen. Und da wären wir wieder bei dieser Frage, dieses Leben zu stiften, auch einen Raum zu geben, wo Leben entstehen kann. Und ich denke, dass das für viele Paare eine sehr gute Möglichkeit ist, dieses zu tun. Ob es immer sein muss, dass man aus Malawi oder aus sonst irgendwo Kinder hier herholen muss, das ist sicherlich eine Frage, die man sehr gut überlegen muss, wo auch diese Frage der Zwanghaftigkeit, brauche ich jetzt ein Kind für meine Verwirklichung? Könnten wir auch nochmal wegen der künstlichen Befruchtung nachher nochmal was anfragen? Oder möchte ich einem Kind liebende Eltern sein? Und ich denke immer dort, wo wir bereit sind zu sagen, Herr, wenn du willst, dass wir einem Kind liebende Eltern sein können und uns zu diesem Kind führst, dann gibt es sicher genügend Kinder, die sehr dankbar sind und notwendigerweise, gerade auch wenn sie auch in Heimen oder sonst irgendwo sind, natürlich, wenn sie Eltern erleben, die gut zu ihnen sind, ein unglaubliches Geschenk ist.
Lebensraum schaffen als Ehepaar, als Auftrag, als Dienst, also als einen sakramentarischen sozusagen Dienst, wie Sie es auch eingangs gesagt haben, so wie das Priesteramt ein Dienst ist. Jetzt haben Sie gerade auch noch angeschnitten Methoden, die sozusagen ja christliche Eltern versuchen dürfen, sozusagen aus Sicht der Kirche, um mit Hilfe der Medizin dennoch einen erfüllten Kinderwunsch zu bekommen. Was sagt denn da die Kirche dazu? Welche Möglichkeiten hat denn da ein Paar noch, wenn es aber noch auf dem Boden der Kirche und des Glaubens bleiben sein möchte?
Also wir könnten sagen, dass überall dort, wo der Geschlechtsakt und der Zeugungsakt gemeinsam das Gleiche ist und es durch medizinische Hilfe, die moralisch nicht ausschließbar sind, da medizinisch geholfen wird, denke ich, ist alles möglich, was die Medizin heute macht. Aber in dem Moment, wo eben der Geschlechtsakt vom Zeugungsakt getrennt wird, das ist zum Beispiel in diesem Schreiben Donum Vitae, heißt es, der Akt, der die Existenz des Kindes begründet, ist dann kein Akt mehr, bei dem sich zwei Personen einander hingeben. Somit vertraut man das Leben und die Identität des Embryos der Macht der Mediziner und Biologen an und errichtet eine Herrschaft der Technik über Ursprung und Bestimmung der menschlichen Person. Eine derartige Beziehung von Beherrschung widerspricht in sich selbst der Würde und der Gleichheit, die Eltern und Kindern gemeinsam sein muss. Also da merken wir, dass die Fortpflanzung also aus moralischer Sicht ihrer eigenen Vollkommenheit beraubt ist, könnten wir also sagen, aus dieser liebenden Hingabe der Eltern hinein in das machbare Labor. Und wir erleben es ja auch bei diesen Fragen der Technik, der Untersuchungen, all dieser Sachen, wo man auch an Stammzellen, embryonale Stammzellenforschung, dass plötzlich das Kind ein Produkt wird, mit dem wirtschaftlich und wissenschaftlich gehandelt wird und es nicht um diese Achtung dieses Menschen geht, schon gar nicht um seine Rechte, sondern dass es eigentlich um eine Machbarkeit geht oder auch dann um wirtschaftliche Interessen. Und all dieses schließt die Kirche aus.
Pater Hubertus, jetzt gibt's ja auch einige Heilige, die von gläubigen Menschen angerufen werden um Fürsprache beim Kinderwunsch. Sind Ihnen da welche bekannt?
Also wir kennen hier im süddeutschen Raum, sage ich mal, den Bussen, auf den man im Süddeutschland gewallfahrtet ist, um dort um einen Kinderwunsch zu beten.
Was ist das, der Bussen? Was ist das?
Das ist der sogenannte Heilige Berg Oberschwabens, auf dem eine Marienkirche ist und da die Wallfahrt dorthin geht und man da um sogenannte Bussenkindern betet. Ich kenne vielfach die Anrufung der Mutter Anna.
Welche Mutter Anna denn? Also
die Mutter von Maria.
Ah, Marias Mutter, okay.
Marias Mutter. Sonst gibt es vielleicht lokal sicherlich auch Orte, wo um Kinderwunsch gebetet wird. Aber da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht ganz firm, welcher Heilige da der Spezielle ist.
Also es wird, glaube ich, noch sehr verehrte Heilige Gerhard Majella, der aus Italien kommt. Ein Redemptoristenpater ist es gewesen. Ich habe das auch mal im Internet nachgeschaut. Dann gibt es noch eine Hemma von Gurk in Österreich und eine Irmengard vom Chiemsee. Und es gibt auch Berichte, aber das ist ja noch kein offizieller Heiliger. Johannes Paul II. Wird scheinbar auch oft angerufen, sozusagen bei unerfülltem Kinderwunsch. Jetzt habe ich noch einen Hörer in der Leitung, den nehme ich einfach gleich rein. Radio Horeb, Lebenshilfe, grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Mache Sie Ihr Radio bitte im Hintergrund aus, damit ja, der Hall weg ist.
Ja, ich habe es aus jetzt.
So, grüße Gott, mit wem sprechen wir denn bitte?
Wilgosch, Greding unter Messing. Ich hätte da eine Wallfahrt bei uns, eine kleine Wallfahrt gibt es da. Da wird auch oft um Kinderwunsch gebetet und ist schon erfüllt worden.
Zu wem wird denn da gewallfahrtet?
Das ist die Mutter Gottes.
Okay.
Bei uns, Auerberg unter Messing-Greding. Vielleicht schreiben Sie es auf, dann brauche ich gar nicht auf Sendung gehen.
Sie waren schon auf Sendung. Herzlichen Dank.
Ja, grüß Gott.
Danke für den Hinweis.
Haben Sie es schon gehört?
Nein, noch nicht, aber Nein. Die Hörer haben es jetzt gehört.
Also in Greding unter Messing, das ist zwischen Nürnberg und Ingolstadt, Autobahn Nürnberg-Ingolstadt, in der Mitte so ungefähr Greding. Und unter Messing, da gibt es eine kleine Wallfahrt, Auerberg. Da gehen die Leute auch oft hin bei unerfülltem Kinderwunsch und ist auch schon öfters erhört worden. Das möchte ich hier nur bekannt geben.
Also, vielen herzlichen Dank.
Ja. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich glaube, dass überall dort, wo die Mutter Gottes angerufen wird, sie sich sicherlich der Dinge annimmt, auch dort, wo man es wirklich dem Herrn anvertraut. Ich erlebe es bei uns, wir haben hier einmal im Monat einen Gottesdienst, wo am Anschluss an die Heilige Messe auch der Einzelsegen möglich ist. Da haben wir auch schon sehr häufig erlebt, dass Menschen gekommen sind und manchmal ein Jahr später dann ihr Kind auch hatten. Ich habe schon erlebt, dass mir jemand geschrieben hat, nach meiner Beichte bei Ihnen bin ich dann bald schwanger geworden. Also ich denke, dass manchmal es in der Tat dieses bewusste Übergeben meiner Erwartungen, meines Verschlossenseins, meiner Angst, was es auch immer an Ursachen gäbe, die man benennen könnte. Und das ist ja sicherlich ein Vielfaches, was auch den Rahmen der Sendung sprengen würde, wenn wir die Ursachen anschauen. Aber ich erlebe es manchmal, dass es wirklich auch diese Angst oder dieser wirkliche Zwang der Erwartung, wenn wir den abgeben können, dass da häufig dann auch ein Kind möglich ist. Ich habe es auch schon erlebt bei Ehepaaren, die ein Kind adoptiert haben, dass nachdem sie eins adoptiert haben, nach vielen Jahren, dann selbst Kinder noch eigene gekommen sind. Ich kenne Menschen, denen die Ärzte schwarz auf weiß gegeben haben, dass sie keine Kinder bekommen können und haben doch dann nach vielen Jahren Kinder bekommen. Ich kenne eine Frau, die auch vom Arzt bescheinigt bekommen hat, nachdem sie mit 25 bislang immer noch nicht ihre Monatsblutung hatte. Sie kann gar nie ein Kind kriegen und die gesagt hat, wenn der Herr mir einen Mann schickt und der Herr will, dass ich ein Kind bekomme, dann bekomme ich auch Kinder und war da völlig voller Vertrauen und hat, glaube ich, jetzt auch mittlerweile 4 Kinder, obwohl sie eigentlich keine Kinder kriegen kann. Und da gibt es sicher immens viele unterschiedliche Beispiele, auch natürlich welche, die immer gebetet haben und tatsächlich auch keines bekommen haben.
Pater Hubertus, das ist wie ein Stichwort, was wir gegeben haben mit den Heiligen, die man anrufen kann und mit dem Wallfahren, seit wir das erwähnen, klingelt hier das Telefon ständig. Jetzt nehme ich mal die Frau Schlagmüller rein. Hallo Frau Schlagmüller, grüß Sie.
Grüß Gott, ich möchte Folgendes sagen. Wir haben auch keine Kinder, aber mein Mann hat vor 30 Jahren mein Mann war in der Körperbehindertenschule tätig und geistig Behinderte. Und wir haben vor 31 Jahren einen Verein gegründet für diese Kinder. Und er existiert immer noch und wir sind auch in diesem Verein noch tätig. Und ich muss sagen, wenn ich eigene Kinder gehabt hätte, hätte ich nie so viel Zeit investieren können. Und noch dazu Spenden für andere. Und die Mutter Gottes in Medjugorje hat mir vor 6 Jahren einen afrikanischen Priestersohn geschenkt. Und wir lieben ihn sehr und tun ihn auch unterstützen.
Also Sie geben sozusagen Lebensraum als Ehepaar.
Ja.
Herzlichen Dank für das Zeugnis. Wir müssen es kurz machen, weil wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung.
Aber eigene Kinder, wir lieben unseren afrikanischen Priestersohn so sehr, als wenn unser eigenes Kind wäre.
Ganz wunderbar. Herzlichen Dank für dieses Zeugnis.
Ja.
Jetzt eine Hörerin aus der Schweiz. Grüße Gott.
Grüß Gott, ich bin die Frau Eilinger aus Berg. Und es bewegt mich sehr, dieses Thema, weil ich habe mit meinem Mann lange gewartet auf ein Kind. Und anlässlich der Heiligsprechung von Pater Pio habe ich gelesen, dass er nichts lieber getan hat, als unfruchtbaren Paaren zu helfen und ihnen immer gesagt hat, nicht zu den Ärzten, ich bete. Und den Kranken, die hat er ja immer zu den Ärzten geschickt. Und dann habe ich gedacht, ich bete eine Novene und ich wurde wirklich in dieser Zeit schwanger und wir haben jetzt eine Anna und ich bin sehr glücklich, dass mir Gott uns dieses große Geschenk gemacht hat.
Ganz wunderbar.
Ja. Und es ist wirklich nicht, so, wie Sie sagen, wenn ich mit 20 schwanger geworden wäre, dann wäre das so wie selbstverständlich gewesen. Und ich war 43, als ich das Kind geboren habe.
Ach was.
Und es ist einfach alles andere als selbstverständlich. Ich bin sehr glücklich über diese große Gnade.
Ich danke Ihnen für dieses Zeugnis.
Ich danke. danke Ihnen auch. Und vielen Dank für diese tolle Sendung. Auf Wiederhören, alles Gute.
Gott auf Wiederhören. Segen. Pater Hubertus, was die Hörerinnen und Hörer jetzt so sagen, das deutet ja auch darauf hin, dass der unerfüllte Kinderwunsch zunächst in eine neue Qualität auch der Gottesbeziehung hineingeführt hat.
Das ist die Idealform, ja, sage ich mal. Es gibt sicher welche, die sich von Gott abgewendet haben, nach dem Motto, ich bestrafe dich jetzt mit Nichtachtung, weil du mich mit Nichtachtung bestrafst. Und es gibt sicher welche, so wie die Hörerin es vorher auch erzählt hat, die erleben, dass durch ihre Hingabe und ihre Frage, Herr, was willst du, dass ich tue, dass die so geführt sind oder sich haben führen lassen, dass sie wirklich viel Gutes tun konnten und somit ihre Fruchtbarkeit tatsächlich lebten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir eigentlich uns gegenseitig zurufen können. Wir müssen nicht die Unfruchtbarkeit leben, das Vertrocknen, sage ich jetzt mal, sondern bewusst Ja zu unserer Fruchtbarkeit sagen und die hineinzuleben in die Kirche, in die Familie, in die Gesellschaft. Und das ist ja das, was auch Ordensleute oder Zölibatärlebende tun wollen. Und sie somit nicht ihre Geschlechtskraft beraubt sind, sondern dass sie leben sollen hinein, so dass Leben möglich ist für andere.
Also Ja zum Leben, nicht nur Ja zum anderen Leben, sondern Ja auch zu meinem Leben, so wie es einfach ist. Ja. Pater Hubertus, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern und auch ganz besonders jenen Paaren, deren Kinderwunsch noch unerfüllt ist, ja ein Gebet und Ihren priesterlichen Segen spenden zum Schluss der Sendung, bitte?
Gerne. Das tue ich sehr gerne und lade die Menschen ein, die jetzt zuhören, wirklich zu vertrauen, dass Gott gute Wege mit uns vorhat. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du uns das Leben schenkst und dass du uns die Fähigkeit schenkst, auch Leben weiterzugeben, dass du Anteile gibst an dieser Schöpferkraft. Und so bitten wir dich für all die Menschen, die sich danach sehnen, dieses Leben in der eigenen Ehe zu schenken und es ihnen bislang nicht möglich ist. Schenke ihnen die Klarheit, den Trost, die Ermutigung, dass sie innerlich bereit sein, ihren Weg zu gehen und auf dich zu hören, damit sie gestärkt und auch getröstet sind. Schenke dort, wo es möglich ist, den Menschen diese Freude, Eltern oder Großeltern zu werden. Schenke ihnen die Kraft, die Erziehung in guter Weise zu leben und lass all diejenigen, die sich mit den medizinischen Möglichkeiten beschäftigen, auf dem Weg der Ethik, der Ehre, des Lebens voranschreiten, sodass dort auch gute Wege gegangen werden. Herr, so segne auch all die Zuhörer und segne all diejenigen, die auf der Suche sind, dass sie dich finden. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Hubertus.
Sehr gerne, Herr Miller.
Wenn Sie diese Sendung als Aufzeichnung immer wieder hören möchten oder sie auch weitergeben möchten, wer weiß, an andere Paare, die Sie kennen, die diese Sendung nicht gehört haben, wo Sie meinen, diese Sendung wäre vielleicht ein Impuls für Sie. Sie können sich eine CD telefonisch bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 967 5120 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Wenn Sie Zusatzinformationen möchten zu Radio Horeb, der Hörerservice steht zu Ihrer Verfügung unter der Rufnummer 08323 967 5110. Es verabschiedet und bedankt sich bei allen Hörern Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.